Wow, geht's uns gut, oder? Komm, lass uns noch mal ganz kurz dem Herrn Danke sagen. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Danke, dass du so bist, wie du bist. Danke, dass du nicht anders bist, sondern dass du so bist, wie du bist, dass du treu bist, dass du liebevoll bist, dass du gnädig bist, dass du gut bist, dass du voller Vergebung bist, voller Erbarmen, voller Güte. Danke, dass du an uns glaubst. Danke, dass du uns jeden Tag vergibst. Danke, dass du den Preis bezahlt hast. Danke, dass du der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens bist. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Danke, dass dein Geist in uns lebt. Danke, dass dein Geist das Licht in uns ist. Danke, dass er uns in alle Wahrheit führt. Danke, dass der Heilige Geist unser Tröster ist. Danke, dass er die Kraft Gottes ist in uns. Danke, dass er uns das Wort aufschließt. Danke, dass er immer bei uns ist, 24/7. Danke, dass er uns nie mehr verlässt. Danke, dass der Heilige Geist dieser Schatz in irdenen Gefäßen ist. Danke, dass du ihn ins gerufen hast und dass er in uns bleibt. Oh, Halleluja. Danke für dieses Pfand. Danke für diese Gnade. Danke für diese Liebe. Danke, Jesus, dass wir die Kraft Gottes in uns haben. Und danke, dass du für uns bist, nicht gegen uns. Und danke, dass du an uns glaubst und dass du festhältst an dem Ziel. Danke, dass du derselbe bist gestern, heute und in Ewigkeit. Halleluja. Amen. Boah, ich habe mich heute so richtig gefreut über euch, wie ihr voll dabei wart im Lobpreis, oder? Und in der Anbetung. Das ist so schön, oder? Ja, es braucht nicht viele, es braucht nicht eine Masse, es braucht offene Herzen, die Jesus lieben und für Jesus brennen. Das reicht aus, um eine Atmosphäre der Anbetung zu machen. Und der Vater liebt es und der Sohn liebt es und der Heilige Geist liebt es. Ist das gut? Mein Thema heute ist Hoffnung. Und ich spüre so, wie der Heilige Geist da neu zu uns reden will, uns neu motivieren will, uns das Thema Hoffnung neu ins Herzen, ins Bewusstsein rufen. Und er korrigiert auch. Und das ist gut, oder? Der Heilige Geist hat mich auch korrigiert. Jesus hat mich korrigiert. Ich dachte früher immer, und das habe ich auch ein paar Mal gelehrt. Und das Schöne bei Gott ist, wir dürfen uns verändern. Wir dürfen wachsen. Wir dürfen manches loslassen, Neues hinzunehmen. Und Gott hat kein Problem damit, dass unser Erkenntnisstand sich erweitert, dass unsere Verknüpfungen größer werden. Und früher habe ich immer gedacht, die Vorstufe vor dem Glauben ist Hoffnung. Zuerst hoffe ich und dann glaube ich. Aber ich habe jetzt gemerkt, so die Woche, was der Heilige Geist mir so gelehrt hat, und der Impuls dafür war eigentlich so die Predigt letzte Woche von Sonja. Die hat auch einiges über Hoffnung gesprochen und da habe ich so gemerkt, wow, das ist so eine Zündung für die nächste Woche. Und die Zündung lassen wir heute los. Ja, wo ich gemerkt habe, wow, es ist so viel mehr. Hoffnung ist so viel mehr. Hoffnung ist ein Zwillingsbruder vom Glauben. Das ist das eine schließt das andere nicht aus. Das habe ich früher oft so gedacht, dass das eine vor dem anderen kommt und wenn ich dann endlich Glauben habe, kann ich Hoffnung loslassen. Nein, wenn ich Hoffnung habe, habe ich Glauben, habe ich Glaube, habe ich Hoffnung. Das ist ein Zwillingspärchen, wie so viele. Es ist sogar ein Drillingspärchen in der Bibel. Das zeige ich euch dann nachher noch. Ja? Da gibt's einiges, was wir heute uns nochmal anschauen. Ich habe einige Bibelstellen, aber ich glaube, heute wird was rund und es macht Freude. Und ich habe so gespürt, als ich mich mit dem Thema neu befasst habe, habe ich gemerkt, wie eine neue Freude kommt. Und ich habe verstanden, dass du die Freude am Herrn nicht haben kannst ohne die Hoffnung. Weil wenn du die Hoffnung nicht hast, ist die Freude nicht präsent. Aber wenn du die Hoffnung hast, setzt es automatisch Freude frei. Und wenn du Freude am Herrn hast, setzt es die Hoffnung frei. Und das ist was Tolles. Und dann hat mir der Herr gezeigt, Hoffnung ist nicht etwas, was du nimmst und wieder ablegst. Hoffnung ist dein Lebensstil. Und ich habe gemerkt, für mich ist die vielleicht so die letzten Monate oder so, ist es irgendwie verloren gegangen. Vielleicht auch die letzten Jahre, keine Ahnung. Vielleicht war es mir auch gar nicht so bewusst. Vielleicht habe ich das Thema auch gar nicht so verstanden. Aber heute wollen wir eintauchen, oder? Es ist gut, dass du heute da bist. Sag mal, es ist gut, dass ich heute da bin. Halleluja. Weil Hoffnung ist was Tolles. Und ich habe so gespürt, wow, wo ich mich die letzten Tage mit dem Thema wieder beschäftigt habe, wie automatisch Freude da ist. Früher habe ich als für Freude gebetet, wenn ich gemerkt habe, die Freude ist weg. Jetzt habe ich gemerkt, wow, ich beschäftige mit Hoffnung, mit dem Thema Hoffnung, was da alles dazugehört. Habe mir die ganzen Bibelstellen durchgelesen, die der Heilige Geist mir gegeben hat, habe mich mit beschäftigt und ich habe gemerkt, je mehr ich mich mit dem Thema Hoffnung beschäftige, desto mehr ist die Freude da. Ich musste gar nicht beten für die Freude, die war automatisch da. Coole Sache dieses, oder? Halleluja, wir starten ganz vorne in der Bibel und arbeiten uns bis hinten durch. Heute habe ich viele Bibelstellen, aber ich glaube, das wird euch mächtig segnen. Wir fangen an mit Psalm 40, Vers 5. Psalm 40, Vers 5. Und ich war überrascht, wie viele Bibelstellen es gibt mit Hoffnung, die zu allem passen, was wir die letzten Jahre durchgenommen haben. Ob das die Sprüche sind oder Sonntagspredigen. Da habe ich gedacht, wow, schon wieder wird was rund. Es ist immer ein Kreislauf bei Gott. Ist das nicht schön? Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn. Und nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Mit anderen Worten, wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, sagt, ich habe wie ein Kartenspiel, ich habe einen Joker und das ist Jesus. Mein Joker ist Jesus. Ich setze alles auf diese eine Karte und ich verlasse mich nicht auf Menschen. Ob sie reich sind, ob sie Beziehungen haben, ob sie mich finanziell versorgen können, ob sie mich irgendwo reinbringen können über Vitamin B, ob sie ein gutes Wort für mich einlegen können. Wir alle stehen in der Gefahr, uns Menschen zu suchen, die uns nützen. Die uns nicht nützen, da sagen wir, ist nutzlos, die Beziehung, die Freundschaft oder so. Das stehen wir alle in der Gefahr in unserem Herzen. Aber hier sagt die Bibel, wohl dem, der seine Hoffnung ganz auf den Herrn setzt und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen, zu den Vornehmen, zu den Reichen, zu den Schönen und denen, die mit Lügen umgehen. Könnte fast sagen, die Reichen, die Schönen, die Hoffärtigen stehen immer in der Lüge. Leute, die Woche hatte ich so ein Bild vom, ich habe gesagt, Herr, erklär mir Hoffnung tiefer und ich merke, ich bin noch nicht durch. Ich komme mir vor wie so ein Kind, was am Anfang steht. Und er hat mir gesagt, es gibt zwei Quellen in diesem Leben, wovon du ziehst, wie ein Baum, der Wurzeln hat. Und da gibt es zwei Quellen, nur zwei Leute, nicht 100. Es gibt zwei Quellen in dieser Welt, wovon wir ziehen. Das eine ist die Quelle der Wahrheit und das andere ist die Quelle der Lüge. Das eine ist Jesus Christus, er ist die Wahrheit und das andere ist die Lüge. Satan ist die Lüge. Es gibt zwei Personen, die eine Quelle sind. Eine Quelle der Wahrheit, eine Quelle der Lüge. Und diese Welt ist durchdrungen mit der Quelle der Lüge. Ob das die Nachrichten sind, ob das Politiker sind. Alles, was du in dieser Welt hörst, ist durchdrungen von der Quelle der Lüge. Jetzt müssen wir als Christen aufpassen, dass wir nicht anfangen, die Quelle der Lüge anzuzapfen oder noch Wurzelnstränge in diese Quelle zu haben aus der Vergangenheit. Hört mir gut zu heute Morgen. Wenn du früher in der Esoterik warst, wenn du irgendwo im Okkulten warst, wenn du im Nationalsozialismus warst, wenn du im Kommunismus warst, alle Ismusse dieser Welt sind aus der Hölle. Hör mir gut zu. Dann kann es sein, dass du noch ein, zwei reichen, so kleine Wurzeln, die da noch in die Quelle der Lüge gehen. Jetzt musst du aufpassen. Ich habe es gestern mit Peter gehabt. Ich habe mit Peter immer super Gespräche, weil er mir immer super Fragen stellt. Und die führen mich ganz oft in Predigten. Oder wo der Herr zu mir redet oder ich gerade Offenbarung habe. Das habe ich gestern dem Peter erklärt. Dann habe ich gedacht, wow, cool, das gefällt mir. Und dann hat der Herr das weiter erklärt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Dinge, die aus dem Okkulten sind, nochmal, es gibt zwei Quellen. Es gibt nur die Wahrheit und die Lüge. Dazwischen gibt's nichts, richtig? Wir wachsen in dieser Welt auf, wo uns gesagt wird, ein bisschen Lüge, eine Notlüge. Ja, das ist ja nicht bös gemeint. Leute, es gibt nur Wahrheit oder Lüge. Okay? Wenn ein Unfall passiert, hat einer einen Fehler gemacht. Er hat dem anderen die Vorfahrt genommen, er hat das Stoppschild überfahren, irgendwas. Punkt, dann ist das so. Dann hat er nicht ein bisschen das Stoppschild überfahren. Da hat er nicht aus Versehen das Stoppschild. Er hat es überfahren. Punkt. Er ist schuld. Boom. Das ist die Wahrheit. Okay? Wenn jetzt Polizisten seine Verwandten sind, dann werden die rumtricksen und er war vielleicht zu schnell und. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen aufpassen, dass wir komplett und zwar ganz 100% in der Wahrheit stehen und nicht die andere Quelle noch anzapfen. Immer wieder schicken mir Leute Videos oder schicken mir Bücher oder empfehlen mir Dinge, wo ich sofort spüre vom Heiligen Geist. Da gehen noch Wurzeln. Und wenn es nur eine ist, in die Quelle der Lüge. Ich will das nicht. Du auch? Brennt dein Herz, dass du sagst, ich will nur die Wahrheit. Leute, Himmel und Erde werden vergehen. Alle Reiche, alle Könige, alle Professoren, alle Künstler, alle, die hier meinen, sie sind etwas. Alle Hoffärtigen, die werden vergehen. Mit allem, was hier auf der Erde ist, ob einer ein Schloss gebaut hat wie König Ludwig oder einen Lustgarten oder einen Berg weggesprengt hat oder sonst irgendwas hier bewegt hat, all das wird vergehen. Was bleibt, ist die Worte von Jesus Christus. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte bleiben in Ewigkeit. Leute, dann müssen wir uns entscheiden und sagen, ich entscheide mich, dass ich heute, jetzt und hier in der Wahrheit bleibe und in den Worten, die in Ewigkeit bleiben. Ich gehe lieber voll, mit meinen Taschen voll, symbolisch, in die Ewigkeit, voll mit dem Wort Gottes. Und der Vater sagt, schüttel mal deine Taschen aus. Ich rede symbolisch, ihr wisst es, okay? Und es klickert und ich habe lauter Bibelversen. Der Vater wird bestimmt sagen, super, mein Sohn, du bist voll des Wortes. Ich kann aber hochgehen und sagen, mein Auto, mein Boot, mein, ihr wisst, ne? Meine Ländereien, mein Königreich und so weiter. Und es wird alles verbrennen. Es ist Holz, Heu und Stroh vor dem Vater. Dann habe ich gestern zum Peter gesagt, Peter, du musst alles prüfen, all deine Weisheit, die du hast, alles Wissen, was du dir dein Leben lang erarbeitet hast. Frag den Heiligen Geist, stimmt das noch, was du da an Informationen weitergibst? Oder ist es, und das ist für den Peter symbolisch für uns alle, das trifft mich genauso, oder ist es vermischt mit der Quelle der Lüge? Müssen wir aufpassen. Nicht alles ist schlecht. Ich war früher komplett gegen Akupunktur. Heute weiß ich, wenn das jemand sauber macht, ist es okay. Aber man muss es prüfen. Man muss aufpassen. Man muss wirklich aufpassen, dass nicht diese fernöstliche Philosophie mit dazukommt. Vor ein paar Wochen hat mich eine Mutti gefragt, kann mein Sohn in Karate oder Kung Fu gehen? Sage ich prinzipiell ja. Aber du musst aufpassen. Diese ganzen Techniken sind verbunden mit bösen Geistern aus der Hölle, wo du vorher meditierst, wo du betest. Das ist überall drin. Du lernst diese Sprache auswendig. Yoga ist eines der schlimmsten Dinge, weil du da den, ja, Kundalini oder egal wie das Ding heißt. Du lädst die Dämonen ein. Und da musst du aufpassen. Natürlich kannst du diese Übungen machen, die sind okay für deinen Körper. Aber wenn du nicht aufpasst, hast du Wurzeln gebildet in die Quelle der Lüge. Merkt ihr, was ich meine? Wie schnell das geht. Wie schnell man da aufpassen muss. Und dann ist ein Anzapfen von Lüge da. Und dann fängst du an zu vermischen und sagst den Leuten, ja, du musst erst so meditieren und so beten. Und dann, ich will nur Christus und sonst nichts. Versteht ihr mich? Ich bin da ganz radikal. Ich möchte nur Christus und sonst nichts. Ich möchte keine Vermischung in irgendeiner Weise, in irgendeine Richtung. Ist das wichtig oder nicht? Leute, das ist immens wichtig für uns. Weil auch der Vater wird alle deine Werke prüfen. Und was nicht von ihm ist, gibt's keine Belohnung. Nur was von ihm kommt zu dir und du es benutzt und kultivierst, dafür bekommst du Lohn. Ich sag's mal so, du bist ein Bauer und hast einen Acker. Dein Herz ist ein Acker. Der Samen muss vom Himmel kommen, nicht von der Hölle. Wenn du etwas anpflanzt, was aus der Samen von der Hölle ist, wie willst du da Lohn bekommen? Sei froh, wenn du kein Gericht bekommst. Ich möchte nichts aus der Hölle kultivieren. Versteht ihr mich? Und es kommt nicht so, dass du siehst, es stinkt nach Schwefel, sondern es kommt und es riecht gut. Es riecht toll. Gestern war ich in einer Gruppe von Christen in einem Geburtstag und da war eine Person da und sie pries ihre Brille und zeig mal deine Karte und oh, du hast so viel, wie heißt das, Dioptrien, Dioxin, keine Ahnung, wurscht, egal. Dann habe ich gedacht, wie kann man das so preisen? Und da stand zum Glück eine Christin auf, sagt, wirf doch den ganzen Mist raus, leg doch die Brille ab. Das gehört dir doch gar nicht. Ich so, ja. Ist immer gut, wenn ich es nicht machen muss, weil ihr wisst ja, ich bin immer der Böse dann. Aber ich fand es cool. Und dann die Person so völlig entrüstet. Wie kann man nur? Ich habe so gedacht, so, kennt ihr so Comics mit so Blasen über dem Kopf noch? So Sprechblase. Wie kann man nur glauben? Hilfe. Als Christ. Leute, so viele Christen glauben an nichts mehr. Weder an Heilung, noch an die Kraft Gottes, noch an die Ausgießung des Heiligen Geistes. Da ist nichts da. Wenn du ihnen zuhörst, und ich meine das nicht verurteilen, ich meine es nur feststellen. Es ist schlimm. Und wenn du eine Brille hast, dann ist es okay. Du kannst jeden Tag anfangen dafür, dass Gott deine Augen heilt. Das ist doch keine Verdammnisbotschaft, oder? Aber ich gehe doch nicht als Christ hin und preise die Brille als ganz super toll und hurra, Gott sei Dank haben wir Brillen. Boah, Alter, Jesus spuckt auf den Boden und macht Blinde sehen. Da wird er wohl deinen bisschen Dioktrin oder wie der Scheiß heißt, auch hinkriegen, oder? Sorry, ich bin wieder, wenn die Salbung auf mich kommt, dann kann ich nicht anders. Da platze ich fast. Ja, manche denken immer, ich bin knallhart, das bin ich gar nicht. Ich habe euch lieb, aber wenn die Salbung kommt, dann werde ich zum T-Shirt. Da kommt der T-Shirt raus. Har, har. Amen. Leute, überprüft alles in eurem Leben. Sag, Heiliger Geist, zeig mir, ob noch irgendeine Wurzel irgendwo reingeht. Irgendeine Wurzel irgendwo reingeht. Ist wichtig in jedem Bereich, dass ihr frei werdet. Oh, jetzt habe ich schon so lange wieder über eine Bibelstelle gepredigt. Halleluja. Psalm 62,6. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Wow, da geht's wieder um der Seele zu sagen, Seelchen, halt die Schnauze. Ich sag manchmal meiner Seele, wenn sie nicht aufhört zu quassen, halt jetzt einfach die Schnauze in Jesu Namen. Und es funktioniert, Gott sei Dank hat mir Gott es mal gezeigt. Früher habe ich als rumdiskutiert mit der Seele. Da habe ich als gedacht, die Seele ist der Heilige Geist, weil die imitiert so gern den Heiligen Geist. Schau unter dein Bett, da liegt ein Schatz, hurra! Oh, da ist er gar Nee, ich brauche die Seele nicht. Ich liebe meine Seele und der Herr liebt meine Seele. Das wisst ihr, dass die Bibel sagt, der Herr ist der Liebhaber deiner Seele. Aber die Seele muss in die Autorität des Geistes kommen und nicht der Geist in die Autorität der Seele. Das läuft in der Welt so. Ein toter, gefallener Geist, der macht, was die Seele will. Wir wollen im Geist leben und im Geist wandeln, sagt Paulus. Und dazu sollen wir sagen zu der Seele, sei still vor Gott. Amen. Denn er ist meine Hoffnung. Nicht, was du mir vorschlägst, gerade mit deinen Ideen. Ich brauche keine seelischen Ideen. Wisst ihr, warum der Teufel nicht an deinem Geist andockt? Und warum dein Geist keine Wurzeln hat zur Quelle Satans? Weil er versiegelt ist. Es geht nicht. Der Teufel kann nicht in deinen Geist, er kann nicht zu deinem Geist reden, du kannst keine Wurzeln aus dem Geist. Aber wo kann's passieren? Wo redet er hin? In die Seele. Und die Seele kann Wurzeln bauen und hat vielleicht noch Wurzeln in die Quelle der Lüge. Das nennt man Christus Plus. Oh, ich bete mal und wenn's nicht hilft, gehe ich zum Arzt. Vergiss es, geh gleich zum Arzt, weil es wird nichts. Wenn Christus nicht die Nummer eins ist und du immer eine Hintertüre hast, vergiss es. Oh, ich bete mal für Versorgung, wenn nicht, frage ich die Oma, ob sie mir 10 Mille leiht. Vergiss es, fahr gleich zur Oma. Lass es mit dem Glauben. Und wisst ihr, und das ist unser Problem hier im Westen, weil wir immer Jesus Plus leben. Leute in Afrika, in Indien, die haben kein Plus hinter Jesus. Die haben nur Jesus. Malis und ich in Mexiko. Jede Person wurde geheilt, ausnahmslos, jede. Sowas habe ich zuvor noch nie erlebt. Aber die Leute wissen, es gibt nicht Jesus Plus in Mexiko. Es gibt Jesus und sonst nichts. Und dann stehen sie vor dir mit den Kulleraugen und hoffen, dass du was kannst. Ich kann nichts, aber der, der in mir lebt, kann was. Amen. Leute, wisst ihr, was der Heilige Geist ist? Peter hat mich gestern gefragt mit dem Allerheiligtum. Der Heilige Geist, stellt euch den mal vor wie eine Glühbirne. Diese Glühbirne war so stark, dass wer Sünde hat und in die Nähe der Glühbirne kam, ist tot umgefallen. Also musste Gott die Glühbirne ins Allerheiligtum reintun und einen Vorhang davor. Sonst wären alle gestorben, die die Glühbirne gesehen hätten. Könnt ihr mir folgen, wie heilig der Heilige Geist ist? Das Wort heilig wird heute überall missbraucht in der Welt. Heilige Kriege, heilige Mutter Gottes, heilig dies, heilig das. Das hat mit heilig nichts zu tun. Heilige Orte, heilige dies. Und der Heilige Geist war da drin wie eine Glühbirne. Und wenn der Priester reingeht, ihr wisst es, Glöckchen und Strick ums Bein. Rein, Glöckchen klingelt, Glück gehabt, keine Sünden auf ihm. Hat er Sünden gehabt, bumm, fiel er um, das Glöckchen klingelte nicht mehr, haben wir ihn am Strick rausgezogen, weil rein konnte keiner. Wären auch alle umgefallen. Und wenn der Heilige Geist im alten Bund zu jemand kam, leuchtete das Licht von außen auf die Person. Der Heilige Geist kam von außen auf die Person. Auf Mose, sein Gesicht leuchtete von außen, weil er das Licht Gottes sah. Die Offenbarung hat Gott mir gestern gegeben, fand ich so super. An deiner Wiedergeburt hast du diese Glühbirne runtergeschluckt. Die Glühbirne ist eingezogen in dein Leib. Halleluja. Satanisten können das sehen. Die sehen sofort, dass du Christ bist. Warum? Weil sie geistige Augen haben und sehen, dass du von innen raus leuchtest. schon mal eine Taschenlampe auf den Finger gemacht, wie der Finger leuchtet, wie bei E.T. nach Hause telefonieren. Ja? Und jetzt lebt der Heilige Geist in dir. Leute, respektieren wir das. Haben wir noch ein Verständnis, dass der Heilige Geist heilig ist. Alle Sünden werden den Menschen vergeben, aber nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Du kannst das Schlimmste gegen Gott und Jesus sagen, wird dir vergeben. Aber wenn du die Sünde gegen den Heiligen Geist tust, ist vorbei. Ich meine es jetzt generell. Solange du Christ bist, wirst du diese Sünde nie tun. Weil Gott dich davor bewahrt. Es wäre ja fatal. Aber es gibt Menschen, die Sünde getan haben. Und Christus hat gesagt, diese Sünde kann dir nicht vergeben werden, in Ewigkeit nicht. Du bist verloren. Überleg dir mal, wir leben heute so salopp im Westen und ja, mach ich heute mal dies, heute mache ich mal wieder das, da sündige ich hier wieder da. Der Herr wird schon ein Auge zudrücken. Ich habe noch nie gesehen, dass Gott ein Auge zudrückt. Ich habe gesehen, dass beide Augen offen sind beim Vater und er trägt eine Brille und das ist Doppelglas. Und in diesem Doppelglas fließt das Blut des Lammes. Und wenn er dich anschaut, zieht er die Brille auf, guckt zu dir und dann was sieht er als erstes, bevor er dich sieht? Das Blut des Lammes und sagt, ja, Tina, völlig sündlos. Leute, haben wir verstanden, was passiert, was uns geschenkt ist, was uns gegeben ist in Christus? Halleluja. Psalm 71, 5. Denn du bist meine Zuversicht. Ich muss mehr Gas geben, sonst schaffen wir es heute nicht. Denn du bist meine Zuversicht, Herr. Mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an. Ich wünschte, ich könnte das auch so beten. Zu sagen, von klein auf, von meiner Mutter Leib an kannte ich Gott, weil meine Mama Lobpreislieder sang. Sammy kann das sagen. Da weiß ich, da ist so aufgewachsen. Bärbel hat immer Lobpreislieder gesungen und als er auf der Welt war und krank war, hat Bärbel dasselbe Lobpreislied oder dieselben Lieder gesungen und wurde immer ruhig, ist eingeschlafen. Warum? Weil es in ihm drin war. Die meisten von uns können das nicht sagen, aber wir können es ab dem Tag, wo wir zu Christus kamen und unser Leben ihm geschenkt haben, ab dem Tag können wir dasselbe sagen. Gilt das für uns? Denn du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, meine Hoffnung von meinem Tag der Wiedergeburt an. Halleluja. Ist es gut? Psalm 146, 5. Sind heute einige Stellen, fast 30. Psalm 146, 5. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Manchmal denke ich in meiner 2023 Logik, Mann, wie haben die das früher hingebracht? Die hatten kein McDonald's, kein Aldi, kein Arbeitsamt. Die hatten ja gar nichts. Die hatten sich selbst. Und wenn das zu Ende war, war Schluss. Ich habe mal vor Jahren den 30-jährigen Krieg studiert, über einer bestimmten Stadt. Unfassbar, was da abging. Ihr müsst euch vorstellen, die Leute früher haben, wenn sie ihren Weizen geerntet haben, haben sie den in die Scheune eingebracht, in ihre Vorratsräume, wie auch immer die aussahen. Dann kamen die fremde Heere, haben die Stadt erobert, die Frauen vergewaltigt, die Männer gelyncht und haben alle Vorräte gefressen. Und zwar alle. Dann sind sie weitergezogen. Die überlebt haben, standen da in einer Stadt, die abgebrannt war, voller Leichen, voller Ratten und nichts mehr zu essen. Ich habe das studiert, unfassbar. Das hat Europa dezimiert. War noch ein Drittel der Menschen übrig. 30 Jahre Kriegs, kann man sich gar nicht vorstellen. Und ständig kamen neue Truppen. Österreicher, Schweizer, Kroaten, Spanier. Dann kam das katholische Heer, dann das evangelische Heer. Und immer alle, wenn du hast gesagt, ich bin für euch, dann haben sie dich leben lassen. Dann kamen die anderen, ah, du bist für die, wupp, weg. 14 Tage drauf kamen die anderen wieder. Leute, wenn das alles weggefressen ist, wer weiß, wie man endet. Wie lang dauert es? 12 Monate. Saat, Wachstum, Ende. Im Prinzip ein Jahr. Jetzt kommt so ein Herr im Winter, im Herbst, im Winter und frisst dir alles weg. Schlachte deine Kühe, deine Schafe, deine Schweine, alles weg. Wo nimmst du neue Kühe, neue Schweine her? Die sind tot, die sind gefressen. Es gab nichts mehr. Die Leute sind verhungert. Die haben das Moos von den Bäumen gekratzt und gefressen. Das liest du auch in der Bibel. Könnt ihr euch noch erinnern an die Geschichte, wo ein Taubenmist Gold wert war? Und wo sie die eigenen Babys gefressen haben, gesagt haben, heute fressen wir meins, morgen deins. Leute, unfassbar. Und dann habe ich gemerkt, wow, ich denke falsch. Die Leute da in Israel, die hatten nichts. Das war gut, nicht schlecht. Das, was sie hatten, da danken sie Gott dafür. Und die haben gelernt, wenn alles weg war, zu sagen, ich setze meine Hoffnung ganz auf Gott. Ich setze meine Hoffnung ganz auf Gott. Wir heute, wir rufen in Frankreich an, wenn hier was weg ist, sagen, hey, Franzosen können uns was verkaufen, wir haben noch ein bisschen Gold, Silber gekriegt nur. Wir verstehen das Prinzip nicht mehr. Damals, wenn das weg war, war es weg. Und manchmal denke ich, die Leute damals hatten es vielleicht mit dem Glauben leichter als wir. Weil die wussten, wir denken immer, ja, da kommt einer. Irgendwo kommt ein Care-Paket, da kommt das THW, da kommt das Rotkreuz, da kommt irgendeiner, kommt ins Katastrophengebiet, irgendeiner hilft uns. Gut, wenn es so ist. Aber wisst ihr, wir sollen in unserem Herzen Gott die Nummer eins machen. Und das ist so, so wichtig für uns. Ganz auf den Herrn die Hoffnung setzen. Sprüche 22, 19. Damit deine Hoffnung sich gründe, dass das Fundament, der Grund, wo deine Hoffnung herkommt, auf dem Herrn ist, erinnere ich daran heute, gerade dich, steht es da auch? Ich erinnere dich daran, heute, gerade dich, sagt der Herr zu dir. Nicht ich, bin nur der Lautsprecher. Der Herr sagt zu dir heute Morgen, ich erinnere dich gerade heute, nicht morgen, nicht gestern, heute erinnere ich daran, dass du deine Hoffnung gegründet hast auf dem Herrn. Und dann ist wurscht egal, was auf uns zukommt. Merkt ihr, wie Hoffnung schon Freude freisetzt? Wenn du das nachher wird's besser, ich habe noch super Bibelstellen. Wenn du merkst, die Hoffnung kommt in dir hoch, geht die Angst automatisch weg. Der Teufel will uns Angst machen, er ist ein Angstmacher. Der sagt, es wird alles schlimmer und es gibt keine Rente mehr und bald ist dies und dann kommen noch mehr Flüchtlinge und alles und die Fremden überrennen uns und alles Mögliche kommt. Kopfkino, für den einen mehr, für den anderen weniger. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass ich meine Hoffnung wieder ganz neu auf Jesus gesetzt habe. Egal was da kommt, er ist mein Erlöser. Amen. Der Teufel wusste, dass ich das heute predige. Um 2 Uhr hat er mich geweckt. Seit 2 Uhr bin ich wach. Ich konnte nicht mehr einschlafen. Ich habe ein paar Stunden gebetet. Dann habe ich gesagt, hey, ich möchte gern schlafen. Aber der hat mich nicht schlafen lassen. Und ich wusste warum, weil der Teufel hat super Träume für mich vorbereitet. Und genau das Gegenteil von Hoffnung. Und wenn ich kurz eingenippt bin, habe ich schon gemerkt, wie es losgeht mit furchtbaren Träumen und bin wieder aufgewacht. Und da habe ich gesagt, hey, ist okay. Ich habe dann gewusst, was ich predige. Dann konnte ich heute Morgen, wo ich normal früher aufstehe, konnte ich noch ein bisschen dösen. Und ich bin trotzdem hier und ich predige trotzdem, bin trotzdem fit und mir geht's gut. Amen. Halleluja. Aber ich merke, der Teufel will nicht. Ganz oft freue ich mich, wenn ich die Botschaft in mir habe und nichts aufgeschrieben habe, weil ich weiß, er kann mich nicht angreifen, weil er nicht weiß, was predigt er morgen. Aber wenn die Predigt schon steht, dann merke ich genau, wie er sagt, Leute, wir müssen verhindern, dass der das predigt, dass er dies predigt oder das predigt. Warum? Weil er nicht will, dass du in die Freiheit und in den Frieden und in die Freude kommst oder bleibst. Er will, dass es dir schlecht geht. Weil er weiß, wenn es dir gut geht, wirst du eine Gefahr für ihn. Wenn es dir schlecht geht, nicht. Dann bist du am Jammern und suchst Hilfe und mir geht's nicht gut und die Welt ist so schlimm und alle sind böse. Aber wenn es dir gut geht und du sagst, hey, wem geht's denn schlecht, ruf mich an, ich bete für dich. Dann bist du plötzlich eine Gefahr für sein Reich. Und ihr wisst, Licht ist stärker als Finsternis, habe ich euch schon mal gesagt. Licht kann man messen. Licht wird immer stärker. Licht hat eine Kraft. Licht kann man messen. Finsternis kann man nicht messen. Finsternis hat keine Kraft, hat keine Power. Finsterer als finster gibt es nicht. Schwarz als schwärzer oder schwärzer als schwarz gibt es nicht. Ja oder nein? Du kannst die Tiefe der Schwärze nicht messen. Aber Licht kann man messen. Und so wie die Sonne morgens aufgeht und immer stärker wird und oben am Firmament steht, so ist auch unser Glauben. Die Gnade ist jeden Morgen neu. Die Kraft steht mit dir auf und wird immer stärker. Das ist Gottes Ziel mit dir. Sprüche 23, 18. Denn das Ende kommt noch und dann wird deine Hoffnung nicht zu Schanden. Das Ende wird kommen. In welcher Form auch immer. Aber du wirst nicht zu Schanden, du wirst nicht verlieren. Warum? Weil er treu ist. Gott ist treu, haben uns das oft und viele Male angeschaut. Gott ist treu. Und das Ende kommt. Das Ende für Satan kommt, das Ende für diese Erde kommt und viele Enden kommen. Aber meine Hoffnung geht nicht verloren, sondern die wird belohnt. Die wird ja heute schon belohnt. Stimmt es? Peter hat mich gestern gefragt, was bedeutet die Bibelstelle, das Offenbarwerden, die ganze Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes? Weil die ganze Schöpfung der Sünde, der Vergänglichkeit und des Todes unterworfen wurde in dem Moment der Sünde von Adam. Zuvor gab es keinen Tod. Es gab nichts Schlimmes. Die Stechmücken waren keine Stechmücken. Die Schlangen waren nicht giftig. Der Löwe hatte keine Reißzähne. Die Dinge sind alle in dem Moment entstanden, wo die Sünde in diese Welt kam und der Tod anfing zu herrschen. Ab dem Moment starben Mensch und Tiere. Ab dem Moment gab es Stechmücken, Parasiten, Würmer und der ganze Dreck, Mücken und so weiter. Manchmal, wenn ich wo spazieren laufe, sehe da Pferde oder Kühe stehen, denke ich, boah, die armen Viecher, ey. Millionen von Mücken, die Viecher plagen. Im Aug, im Mund, in den Nasenlöchern. Und der Schwanz geht halt nicht bis vor. Wäre auch blöd, wenn sie sich dauernd ins Gesicht hauen. Aber du siehst, wie die leiden. Und das bedeutet, die ganze Schöpfung leidet mit bis zum heutigen Tag. Leidet die Schöpfung? Ja, überall. Die ganze Erde schreit vor Schmerz. Die Erde taumelt. Sie hat ja einen Schlag gehabt. Die war mal gerade. Ja, die ist jetzt krumm. Und vieles mehr. Das habe ich nicht die Zeit heute. Aber die ganze Erde und die ganze Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Und das wird passieren, wenn das tausendjährige Friedensreich anfängt. Dann wird alles wiederhergestellt. Da wird der Löwe beim Lamm liegen und Gras fressen, die Otter und alle Schlangen werden nicht mehr giftig sein. Es gibt keine Stechmücken mehr. Die Natur, die Schöpfung, die Erde wartet darauf, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Das bedeutet, dass wir mit ihm herrschen werden, diese tausend Jahre. Und Jesus wird mit einem eisernen Stabe herrschen und da werden Menschen sterben. Nämlich die, die gegen Jesus aufstehen, die wird er wegmachen. Es wird nicht der liebe Jesus sein, wie wir ihn gekannt haben. Es wird ein starker Herrscher sein. Er ist der Löwe und das Lamm. Für uns das Lamm, für die Feinde Gottes der Löwe. Und er wird mächtig brüllen, Leute. Wir werden zusammen mit ihm herrschen. Aber auch, wenn du ein Tier hast, was du liebevoll pflegst oder umgibst, erlebt das Tier schon ein Stück der Herrschaft Gottes. Weil im Wort steht, du sollst, wenn du deine Tiere hast, du sollst sie pflegen und gut mit ihnen umgehen. Steht im Wort. Und Vanessa hat uns gelehrt, dass wir erst Tiere essen dürfen mit der Sintflut oder nach der Sintflut. Hat Gott erlaubt, Tiere zu essen. Und vieles mehr. Und wir sehen, was der Teufel wieder macht mit den ganzen Veganern und den ganzen anderen Gestörten. Von einem Extrem ins nächste. Verrückte Welt. Aber so ist er. Wir müssen uns fragen, ist dieser ganze Mist aus der Quelle der Wahrheit oder aus der Quelle der Lüge? Wir leben in dem Plan Satans für die Endzeit. Es soll alles elektrisch werden, wenn alles elektrisch ist. Dein Handy, dein Haus, alles vernetzt ist. Dein Auto, alles vernetzt ist. Dein Job, dein Computer, alles vernetzt ist. Kann irgendwo auf der Welt einer, der dich nicht mag, drückt auf den Knopf und dein Haus macht brrrr. Du hast keinen Strom mehr im Haus. Was machst du mit dem PC? Was machst du mit dem Handy? Was machst du mit deinem Audi, wenn alles elektrisch ist? Nichts mehr machst du. Und das ist das Ziel, dass alle abhängig werden vom Staat und wir dann dastehen und ja und dann unterschreiben und sagen, okay, dann nehme ich das Zeichen an. Ihr habt gelernt, wenn ihr das Zeichen annimmt, ihr verliert eure Errettung. Ich nehme das Zeichen nicht an. Ich sterbe lieber vorher freiwillig oder verhungere irgendwo, was nicht passieren wird, weil mein Gott treu ist. Aber ich habe es in meinem Herz entschieden. Egal, was mir passiert, es ist nicht so schlimm, wie die Errettung zu verlieren. Amen. Und die Entscheidung habe ich jetzt getroffen, wo der Druck noch nicht ist. Ich sage dir, viele Christen werden vor der Entscheidung stehen, sie haben ihren Glauben nicht gebaut und sie werden sich entscheiden für das Zeichen des Tieres. Es steht in der Bibel, viele werden abfallen. Da steht nicht wenige, da steht viele. Schmal ist der Weg derer, die errettet werden, breit derer, die verloren gehen. Leute, ich bin froh, dass Gott zu uns redet und Rohrreinigung macht und putzt und immer wieder jeden Sonntag uns herausfordert im Glauben. Ich baue lieber jetzt meinen Glauben. Ich war bei der Bundeswehr, 6 Jahre meines Lebens. Und ich habe mit meinen Kameraden oft nichts zu tun gehabt. Ich sage, komm Leute, wir gehen in die Waffenkammer, holen uns die Waffen, zerlegen die, putzen die. Nö, ich habe keine Lust. Da ich gesagt, komm, wir trainieren Karte, Kompass. Ich habe keine Lust. Die haben den ganzen Tag nichts gemacht. Sag ich, was macht ihr, wenn der Krieg losgeht? Wann hast du das letzte Mal das Gewehr zerlegt? Oh, das ist 3 Jahre her. Kriegst du es noch hin? Nö. Sag ich, was bist denn du für ein Soldat? Dann habe ich gesagt, komm, wir machen so Formalunterricht. Habe ich das einfach so gemacht, ohne den Hauptmann zu fragen. Dann habe ich ein Diszi gekriegt. Musste ich hoch antreten, was erlauben sie sich? Sag ich, ja, ich mache ja immer Wachhaben. Dann muss ich die ja hochführen und wieder runter und dann antreten und so. Habe ich gesagt, die machen lauter Mist, die wissen nicht, wie es geht. Links schwenkt Marsch, gerade und den ganzen Käse. Haben die keinen Bock gehabt, gingen hoch, haben sich beschwert, habe ich einen Einlauf gekriegt. Ah ja, ich mache nie wieder was selber. Wisst ihr, wie oft es mich dran erinnert bei Christen, die keine Lust haben? Wir sind auf der Titanic und du sagst, ich sag dir heute, das Ding wird absaufen. Nee, Thomas, das ist super gebaut. Der Konstrukteur hat gesagt, das wird nie absaufen. Und ich sage dir, das Ding wird absaufen. Komm, lass uns gucken, wo die Rettungsboote sind. Nee, heute Abend ist Galaabend, ich will da auf die Party. Hast du schon mal eine Schwimmweste angehabt? Nee, brauche ich nicht. Ich bin ein guter Schwimmer. Und so, weißt du, so kommt's mir so oft vor, wenn ich mit Leuten rede. Sie wollen einfach nicht. Wisst ihr, was gerade in Deutschland passiert? Leistung wird nicht mehr belohnt. Wir haben die schlechteste Sportergebnis an einer Olympiade, was es je gab. Ist doch normal. Disziplin ist nicht mehr gefragt. Leute, dasselbe passiert im Geist in Gemeinden. Geh mal in Gemeinden, die sind undiszipliniert. Ihr seid manchmal böse auf mich, ist okay. Mir ist lieber, ihr seid böse auf mich, aber ihr seid trainiert, als dass ihr, sagt der Thomas, der liebste Pastor auf der Welt, aber ihr seid alle lasch und schlaffis. Ich habe es in der Corona-Zeit gesehen. Ich habe in der Corona-Zeit mir anfangs Sorgen gemacht, wo wir 3 oder 4 Monate keinen Gottesdienst hatten. Und habe ich ganz schnell gemerkt, alle, die damals da waren und heute noch da sind, die standen wie eine Eins. Nicht einer hat mich angerufen und hat gesagt, ich habe Angst. Ich habe mich so gefreut und da hat der Herr zu mir gesagt, Thomas, ist die Frucht aus dem Glauben, den du lehrst. Amen. Wir hatten keinen Gottesdienst mehr. Wir durften uns nicht mehr treffen, nichts mehr. Nachts nicht mehr raus, keiner wusste, wie lange das geht. Könnt ihr euch noch erinnern? Schon fast wieder vergessen, der Lockdown, gell? Ich weiß noch einen Tag, da standen wir auf dem Balkon, ich sag, Bärbel, komm mal her. Ich habe Wellen gesehen, die gingen an unserem Haus so vorbei. Schwarzer Rauch, eine Macht der Finsternis. Wie es in der Bibel steht, die Höllen der Pforte gehen auf und die Horten der Höllen kommen raus. Steht, lesen in der Bibel. In der Endzeit passiert es immer und immer wieder. Und ich habe zu Bärbel gesagt, Bärbel, ich habe gesagt, komm mal her. Und sagt Bärbel, boah, krass, wie Wellen. Ich habe nichts zu ihr gesagt. Sag ich, spürst du es auch? Sag ja. Und die mussten an unserem Haus rumziehen. Aber ich habe gemerkt, wie sich diese Angst und dieser Druck wie eine schwarze Decke übers ganze Land legt. Die Leute waren apathisch, die waren wie Roboter. Jeder hat jedem misstraut. Könnt ihr euch noch erinnern mit den Masken? Wie du bist einen Meter nebendran im Regal im Supermarkt. Boah, das sind die ausgerastet. Gehen Sie weg. Halten Sie Abstand. Die waren alle paranoid. Das ist, was der Teufel macht. Das ist die Quelle der Lüge. Heute weiß man, das war alles überzogen. Heute weiß man, das war alles nicht wahr. Heute weiß man, dass der Impfstoff überhaupt nichts bringt. Der Pfizer-Chef musste es zugeben vom amerikanischen Kongress. Das war eine Sie. Sie wurde gefragt, bringt der Impfstoff was, ja oder nein? Nein, sagt sie. Wir wurden alle gezwungen, den Impfstoff zu nehmen oder wir durften nirgends mehr teilnehmen am öffentlichen Leben. Könnt ihr euch erinnern? Jetzt reden sie gerade vom Nächsten, aber das ist ein anderes Thema. Setz deine Hoffnung ganz auf Christus. Amen. Halleluja. Wo sind wir? 23, 18. 24, 14. So ist Weisheit gut für deine Seele. Weisheit ist gut für deine Seele, wenn du sie findest. Wer ist die Weisheit in Person? Jesus. Dann wird's dir am Ende wohlgehen und deine Hoffnung wird nicht umsonst sein. Halleluja. Machen wir das jeden Donnerstag in der Sprüchelehre? Dass wir uns anschauen, was gut ist für die Seele und was nicht gut ist. Und dass wir uns das reinziehen und reinziehen und reinziehen. Und am Ende wird es uns gut gehen, weil wir unsere Hoffnung auf Christus setzen. Die wird nicht umsonst sein. Amen. Römer 4, Vers 18. Ich gebe jetzt ein bisschen Gas. Wo keine Hoffnung war, hat er auf Hoffnung hin geglaubt. Abraham. Auf dass er Vater vieler Völker werde. Wo keine Hoffnung war, menschlich, keine Hoffnung. Sind wir manchmal in Situationen, menschlich, keine Hoffnung. Kondolär, Rechnung da. Krankheit da. Arzt nicht da. Medikamentenschrank leer. Es tut weh. Irgendwas ist immer. Wo menschlich keine Hoffnung war, hat er auf Hoffnung hin geglaubt. Auf Hoffnung hin geglaubt. Was habe ich euch vorhin gesagt? Hoffnung und Glauben gehören zusammen, die sind nicht getrennt. Wenn du Hoffnung hast, hast du Glauben. Hast du Glauben, hast du Hoffnung. Seht ihr das, wie das zusammenspielt? War mir so noch nicht bewusst. Ich lerne auch dazu. Ist das nicht schön? Ich bin so froh, dass ich nie an den Punkt komme, wo ich mich zurückgehe und sage, jetzt habe ich alles verstanden. Das weiß ich, alles. Wird nie passieren. Wenn ich in den Himmel komme und Jesus sehe, sage ich, ich weiß gar nichts. Wenn ich seine Herrlichkeit sehe, wenn ich in seine Augen schaue, sage ich, oh Herr, ich weiß gar nichts. Glaubst du das? Ich meine viel zu wissen, du auch. Und es gibt immer einen, der mehr weiß. Aber wir denken von uns, wir wissen viel. Dabei merken wir, wir wissen gar nichts. Eine Sache müssen wir wissen, dass Christus unser Herr ist. Das ist das Wichtigste. Der Rest ist alles wurscht egal. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Wow, wow, wow. Er hat geglaubt, er hat gehofft, obwohl menschlich nichts mehr zu hoffen war, hat er gehofft. Und wir sind Abrahams Kinder durch den Glauben. Halleluja, er wird dich im Himmel empfangen, habe ich euch schon mal gesagt. Abraham empfängt alle Kinder des Glaubens, ist der Erste, den du am Himmelstor triffst. Und er sagt zu dir, komm rein, mein Kind. Und da wirst du staunen, wenn du noch alles triffst. Und die werden staunen, wenn sie dich treffen. Halleluja. Ha? Und dann werden wir öfters mal picknicken miteinander und drüber philosophieren. Wir waren das 2023. Ich glaube das. Es wird nicht so sein, dass alles weg ist. Wir werden uns an die guten Sachen erinnern. Römer 5, Vers 2. Römer 5, Vers 2. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben. Wir haben einen Zugang. In Christus haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade. Im Glauben, Gnade, Glauben, wieder ein Zwillingspaar. Wir haben einen Zugang, eine Türe, wir haben eine Treppe, wir haben eine Brücke, wir haben einen Zugang, versteht ihr? Es ist nicht zu für uns, wir wissen, wo es reingeht, wir haben einen Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Wow, jetzt haben wir ein Drillingspärchen. Glaube, Gnade, Hoffnung. Gehören zusammen. Du kannst nicht sagen, oh, ich habe Glauben, aber ich empfange keine Gnade. Nee, geht nicht. Du kannst auch nicht sagen, oh, ich hoffe, aber ich kann Gott nicht glauben. Das funktioniert auch nicht. Das kommt immer zu dritt. Wir haben einen Zugang im Glauben. Du glaubst Gott, dein Geist glaubt zu 100%. Du musst deinen Geist nicht motivieren, Jesus zu glauben. Was zweifelt, ist deine Seele, dein Fleisch, dein Herz manchmal. Versteht ihr? Wo die Erfahrung kommt und sagt, ja, aber, ah, ja, aber, bei der hat's auch nicht funktioniert, oh nee, und da kam auch nichts. Es gibt manchmal Gründe, warum noch nichts kommt. Alles, was Gott tut, ist gut. Und das musst du dich dafür entschieden haben. Alles, was Gott tut, ist gut. Sein Ja ist gut und sein Nein ist gut. Und es gibt für alles einen Tag und eine Stunde und dann aber kommt's. Dann kommt es. Halleluja. Römer 5, Vers 4. Schauen wir uns an, wie Hoffnung kommt. Geduld bringt Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Geduldig sein. Wenn du in der Geduld bist, im Glauben, in der Geduld, sagst du zum Beispiel, mein Mann kommt, ich kenne ihn noch nicht, ich habe ihn noch nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich kenne seinen Namen nicht, aber Gott hat für mich einen Mann oder eine Frau und ich warte in Geduld, bis er kommt. Egal was es ist, es ist nur ein Beispiel. Und das bewährt dich, es bringt Bewahrung, Geduld bringt Bewahrung, dass du nicht eine falsche Entscheidung triffst. Der Teufel will immer, dass du eine schnelle Entscheidung triffst. Und wenn du schnell entscheidest, wirst du weinen, du wirst es bereuen. Wenn du sagst, der nächste Mann, der jetzt reinkommt, den heirate ich, du wirst es bereuen. Ganz blödes Beispiel, aber so sind manche Leute, die nicht mehr warten wollen, sagen, der Nächste, der jetzt reinkommt, den heirate ich jetzt. Und dann machen die das. Gibt's wirklich? Wo soll denn das enden? Natürlich im Chaos. Wenn du da aber geduldig ausharrst und in der Freude bleibst und in der Hoffnung und sagst, nein, ich warte, bis die Türe aufgeht, ich laufe nicht gegen die Türe. Ich trommel nicht, ich hämmer nicht, ich kreische nicht, ich schreie nicht, ich mache nicht einen auf beleidigt. Ich warte, bis aufgeschlossen wird. Manchmal fahre ich so Holiday Park oder irgendwo hin. Meistens früh, wenn die Tore aufgehen, dass ich vor allen anderen Idioten schon drin bin. Und dann stehe ich meistens so als Erster, Zweiter, Dritter vor dem Fahrgeschäft. Und dann muss ich warten, bis die Tür aufgeht. Da bin ich als ungeduldig. Mensch, mach doch schon mal die Türe auf. Nein, der macht genau da, wo er soll, macht er die Türe auf. Und dann kannst du dich jetzt aufregen und du sagst, nee, ich warte jetzt, es dauert noch 10 Minuten. Aber ich bin ja schon da, ich bin einer der Ersten. Und ich fahre dann gleich. Das ist gut, oder? Banale Beispiele. Deinem Leben gibt's andere Beispiele, du weißt genau, wo du Geduld brauchst, wo du sagst, Herr, schenk mir Geduld. Und es bewährt dich, auf den richtigen Moment zu warten. Wenn ich ein Auto kaufe, ich habe mit der Tina ein Auto gekauft, gell? Wir haben eins angeschaut, war nix. Ich habe gesagt, was spürst du? Na, sie weiß nicht, ne? Du bist der Experte. Ich sage, ich glaube, das ist nicht dein Auto. Dann ist erstmal Enttäuschung da. Man ist dahin gefahren und so weiter. Es waren Worms, weißt du noch? Ja? Aber wir sind gefahren, ich habe das Auto angeguckt, habe gespürt, das ist es nicht. Gott hat was Besseres für dich. Sie hätte jetzt ungeduldig werden können oder sagen, nein, wir warten und schauen weiter. Und dann habe ich meinem Schwiegervater sein Auto verkauft an einen Autohändler. Und dieser Autohändler hat eine Homepage. Und da habe ich gedacht, jetzt schaue ich mal da. Und da sehe ich ein mega tolles Auto für einen super Preis und denke mir, das kann doch nicht sein, da ist doch irgendwo der Haken. Und dann habe ich dem angerufen, da habe ich gesagt, ja, ne, so ist das Auto auch gut. Sage ich, kann Ihnen das blind verkaufen, das Auto ist top. Das von einer Frau, die ist gestorben, das Auto ist wie neu. Sag ich, hat das einen Kratzer? Nein, sag ich, das kann nicht sein. Sag, kommen Sie vorbei, gucken Sie, das Auto hat keinen Kratzer, es hat nichts. Und dann haben wir das blind gekauft. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, aber ich weiß vom Heiligen Geist, es ist Tina ihr Auto. Ich habe es ihr geschickt und sie sagt, passt, machen wir. Und das Auto blind gekauft. Und die Frau, also die Tochter vom Autobesitzer, hat es zu uns gefahren und hat es von meinem Schwiegervater mitgenommen. Und als es da stand, habe ich gesagt, Moment, ich muss jetzt erstmal das Auto angucken. Ich habe den Kratzer gesucht, nicht ein Kratzer, stimmt's, Tina? Innen drin wie neu, das Auto war wie neu. Ich habe gesagt, Tina, wenn du es nicht willst, ich nehm's. Ich nehm's sofort, ich sag sofort ja. Ja. Und ich dachte noch, das wären 3 Zylinder, habe mich aber vertan. Und als es da stand, dachte ich, 4 Zündkerzenstecker. Ich vermute mal, es ist ein 5-Zylinder. Der Martin hat's kapiert. Ja. Aber versteht ihr, was ich meine? Es lohnt sich zu warten, bis du spürst, das ist es. Ja, ich habe schon bei Worms gespürt, das ist es nicht, aber manchmal muss man testen. Ich mache es manchmal extra auch für mich, zum sehen, liege ich da richtig oder nicht. Und als wir dort waren, kam ganz zum Schluss der Spruch vom Verkäufer, und ich kenne ja all die Sprüchlein. Ja. Übrigens, das ist ein Unfallauto. Sei das, hätten sie aber am Telefon sagen müssen. Ja, habe ich vergessen. Ja, komm, steigt mal in die Tasche. Ich kenne alle Sprüche. Egal. Gott hat was Besseres. Manchmal probiert man Türe zu, Türe zu, Türe zu. Dann ist es gut. Es ist Learning by Doing. Und es ist sowas Gutes für uns. Halleluja. Römer 5, Vers 5. Ein Vers weiter. Römer 5, Vers 5. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Seht ihr das? Hoffnung lässt dich nicht verzweifeln. Hoffnung lässt dich nicht in Selbstmordgedanken kommen. Hoffnung führt dich nicht in Depression. Hoffnung führt dich nicht in Traurigkeit. Hoffnung lässt dich nicht verzweifeln. Warum? Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Hoffnung, Liebe, Liebe, Hoffnung. Sind wir schon wieder beim Zwillingspaar. Du kannst nicht lieben und dann sagen, aber ich habe keine Hoffnung bei meiner Frau oder bei meinem Mann. Das geht ja nicht. Du hast immer Hoffnung. Wenn du verliebt bist, hast du Hoffnung. Geht nicht anders. Wenn die Liebe weggeht oder stirbt, dann ist die Hoffnung meistens auch schon weg. Hast du aufgegeben. So, er ist treu. Und mir geht's hier um Gott, denn er ist treu. Er ist treu, hat seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Manchmal spüren wir es nicht oder denken, es ist nicht mehr da. Aber die Wahrheit ist, Gott hat die Liebe ausgegossen. Du musst nur ein Gebet beten und sagen, Herr, mach die Liebe wieder frei, die du in mein Herz ausgegossen hast. Nimm den ganzen Dreck und Ballast, der oben drauf liegt, der die Liebe verschütten will, nimm es weg. Und schon ist es wieder frei und schon spürst du es wieder. Alles ist nur ein Gebet entfernt, Leute. Der Teufel will ja sagen, ja, du brauchst Befreiung, du musst zu Schwester so und so und zu Bruder so und so und am besten noch 10 Beter mit dazu, Kampfanbeter, die dich befreien und so weiter. Das ist alles dumm Zeug. Die Glühbirne ist wo? Das Licht leuchtet rund um die Uhr. Gott hat eine Flatrate. Der schaltet nicht ein und aus. Die brennt immer. Nur wir sehen manchmal das Licht nicht mehr. Wir spüren auch manchmal die Wärme nicht mehr. Aber ist cool. Alte Glühbirnen, die waren warm, wenn du die eingeschalten hast. Stimmt's? Hast du richtig gespürt? Ich glaube, der Wirkungsgrad. Was war der Wirkungsgrad von der Glühbirne? Ich glaube, 96. 4% ist Wärme und 4% war Licht. Also das meiste ging verloren in Wärme anstatt Licht. Deswegen ist man davon auch weg. Manche benutzen auch Glühbirnen heute noch als Heizung. Gibt's. Die dürfen auch noch als Heizung verkauft werden, witzigerweise. Wenn du drauf schreibst Heizung, dann darfst du es verkaufen, Glühbirne nicht. Ja, der Mensch ist erfinderisch, gell? So, Römer 8, Vers 24. Römer 8, Vers 24. Jetzt kommen wir wieder zu einem nächsten Zwillingspaar. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Sind wir gerettet? Wir sind gerettet. Wir spüren Jesus, wir spüren den Heiligen Geist. Wir sind aber noch nicht im Himmel. Den Himmel haben wir nicht um uns rum. Wir haben öfters mal was anderes um uns rum. Aber in uns leuchtet das Licht. Das Licht ist da, wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Interessant, oder? Wenn du etwas hast, brauchst du nicht mehr hoffen. Wenn dein Mann gekommen ist, ihr verliebt euch und ihr wisst, wow, wir wollen heiraten, wir sind füreinander bestimmt, brauchst du nicht mehr rumlaufen. Oh, ich hoffe, dass mein Mann kommt. Ich hoffe, dass mein Mann kommt. Ich hoffe, dass dann jemand kommt und dir sagt, du, das ist gerade sinnlos, was du gerade machst. Brauchst du nicht mehr hoffen, er ist da. Amen. Wir brauchen auch nicht hoffen, dass wir errettet werden. Christus ist da. Wir sind errettet. Amen. Aber auf Hoffnung hin. Und das bedeutet, dass Glaube und Hoffnung ein Zwillingspaar sind. Die gehen Hand in Hand. Und das ist so gut, dass Gott mich da korrigiert hat. Weil ich spüre jetzt viel mehr die Hoffnung wieder. Ich habe immer gedacht, ich hoffe für was. Wenn es nicht eingetreten ist, gut, dann lasse ich es halt sein. Dann war die Hoffnung wieder weg. Und ich habe gedacht, Mann, so viele Sachen sind irgendwie hoffnungslos. Und habe mich selber blockiert, mich selber eingeengt, mich selber begrenzt, weil ich gedacht habe, ja, ich muss für was hoffen. Wenn es kommt, war es gut, da habe ich gut gehofft. Wenn nicht, nicht. Nein, es ist nicht wahr. Hoffnung ist ein Lebensstil. Könnt ihr euch erinnern, habe ich ganz am Anfang gesagt. Hoffnung ist ein Lebensstil. Ich kann eigentlich Hoffnung gar nicht ablegen, weil die in mich hineingelegt ist, Teil meines Erbes. Ich kann sie nur absichtlich in einen Käfig zwingen, weil ich denke, so muss es sein. Oder der Teufel mich belügt, aber ich habe immer Hoffnung. Ich habe für dich Hoffnung. Ich habe für dich Hoffnung, dass du deinen Lauf vollendest. Amen. Ich hoffe, du hast es auch für dich und auch für mich. Römer 12, 12. Schon wieder schließt sich ein Kreis. Vor ein paar Wochen haben wir uns Freude am Herrn angeschaut, oder? Sei fröhlich in Hoffnung. Hoffnung, fröhlich, fröhlich in Hoffnung. Bist du fröhlich, hast du Hoffnung. Schon wieder ein Zwillingspaar. Schon wieder etwas, was etwas hervorbringt. Eine Wurzel bringt eine Frucht hervor. Freude bringt Hoffnung hervor. Hoffnung bringt Freude hervor. Ist es nicht cool? Leute, ich merke immer mehr, je länger ich mit dem Herrn gehe, je älter ich werde, dass die Bibel und der Herr alles so einfach gemacht hat. Früher war ich auf dem Freudenseminar. Wir lernen, wie man in der Freude ist und bleibt. Leute, das ist das Pferd rumgedreht und versucht, das Zaumzeug über den Arsch zu klemmen. Und der Arsch vom Pferd, sorry, ist breiter als der Kopf. Da kannst du ein Seminar machen und sagen, das muss aber jetzt. Kannst sagen, 20 Mann, ihr zieht mit mir und das Pferd macht mein Hintern, tut weh. Könnt ihr mal, so geht das nicht. Versteht ihr, was ich meine? Aber so ist der Teufel. Er dreht das Pferd rum und sagt, probier. Und dann kannst du Freudenseminar 1, 2, 3, das kannst du ewig machen. Leute, ich bin so dankbar, dass ich da raus bin. Ich habe noch meinen alten Ordner, wo ich Pastor war, damals in der Archen. Da habe ich noch ganz viele Sachen, da habe ich die Woche gefunden wieder. Da müssen wir mal reingucken. Ich kann es euch mal mitbringen, wenn es euch juckt, aber es ist sinnlos. Wir hatten jede Woche ein Seminar, einen Kurs, Gottes Willen, ich habe durchgelesen. Boah, bin ich froh, dass ich da raus bin. Nie wieder, nie wieder, nie wieder. Ich brauche das nicht, das Wort ist so einfach. Wo steht in der Bibel, ihr braucht Seminare? Das ist eine Quelle aus der Hölle, eine Wurzel, die in die Quelle der Hölle geht, wo Satan sagt, du brauchst ein Seminar. Wenn du glaubst, du brauchst ein Seminar, nur mal theoretisch angenommen, weißt du, was du machst? Du setzt dich hin und sagst, ja, ich muss warten, bis das Seminar war. In der Zeit bis zum Seminar machst du gar nichts, weil du denkst, ja, ich kann's ja nicht. Ich hab's ja nicht. Stimmt's? Wer hat dich beraubt? Eine Lüge aus der Hölle. Jesus sagt, in mir ist das Ja und das Amen. In dir auch. Du brauchst kein Freudenseminar, du musst dich nur dafür entscheiden. Du kannst sagen, ich bleibe jetzt in der Freude oder ich werde jetzt depressiv. Bärbel hat am Samstag einen Kuchen gemacht. Macht sie Sahne in den Topf, Milch rein. Auf einmal schreit die wie am Spieß. Ich habe nur die Quillmaschine gehört. Ich habe gedacht, die hat sich geschnitten oder was mit der elektrischen Schere. Ich bin vom Büro in die Küche gerannt. Ich habe das Schlimmste erwartet. Ja, da war es ein bisschen schlimm. Weil da war die ganze Milch und die ganze Sahne in der ganzen Küche. Der einzigste Platz, wo keine Milch und Sahne war, war die Decke. Der Mülleimer, die Küche, der Kühlschrank, die Wände, alles voll mit Milch. Und sie kriegt einen Weinkrampf. Ich sage, was schreist denn jetzt? Was weinst denn jetzt? Ich bin manchmal auch so, bin ich froh, dass ich sie habe. Sag, komm mal rum, spinne drum. Sag, jetzt putzen wir den Mist weg und dann ist gut. Aber ich hab kein Milch, ich hab kein Zahn, ich muss zum Supermarkt, ich hab keine Zeit, wir müssen weg. Und er sagt, jetzt reg dich nicht auf. Dann bin ich rüber zum Nachbar, bing bong. Da kam er raus mit der Unterhose. Was ist denn los? Sag, hast du Sahne da? Sahne, oh. Sag, hab ich dich geweckt? Ja. Sag, sorry, oh, warte mal, ich gucke mal. Dann kam er wieder. Nee, ich hab keine Sahne da. Dann bin ich wieder rüber, sage, der hat keinen, ich ziehe mich gleich an, ich fahre zum Supermarkt. Sagt, ich probiere mal Milch. Dann sage ich, probier doch irgendwas, hast du irgendwas, schmeiß irgendwas rein, das wird schon. Ich habe da Glauben für, dass das wird. Nee, das geht nicht. Zum Schluss ging es dann doch. Ja, das ist eine Motzhaberei, so fettiges Zeug wegzuputzen. Das war viel Arbeit, aber es ging. Nach 10 Minuten, Viertelstunde war alles wieder sauber. Ich sage, für was hast du dich jetzt aufgeregt? Ja, der Quill ist verbogen und was weiß ich. Und dann ist er halt kaputt, da kaufen wir einen neuen. Leute, ich habe keine Zeit mehr, mich mit so einer Pillepalle, versteht ihr mich richtig, ist nicht gegen Bärbel. Sondern das sind so Dinge, die rauben dir die Freude. Für was? So what? Komm doch mal in eine Gechilltheit rein. Fertig, Ruhe, komm. Bei mir gibt's auch Dinge, wo ich explodiere. Da ist Gott sei Dank, habe ich gerade schon erwähnt. Oder habe ich gerade schon erwähnt? Oder habe ich gerade schon erwähnt? Dass dann Bärbel kommt und sagt, Schatz, komm mal runter. Ich bin dann viel impulsiver. Ich suche dann einen, den ich verhauen kann. Neulich bin ich Auto gefahren, da bin ich so zornig geworden. Ich sage, ich brauche mal wieder einen, den ich so richtig verkloppen kann. Früher hat mir das so gut getan, mal einen so. Und dann merke ich so, Thomas, ihr kennt ja das Spiel. Oh ja, ist ja schon gut, alles gut. Ich mache das nicht. Alles gut. Gott sei Dank höre ich den Heiligen Geist, hä? Halleluja, das ist nicht mehr dran. Wir brauchen niemanden verkloppen. Wir müssen einfach den Zorn loslassen und gut ist. Halleluja. Wow. Römer 15, Vers 4. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben. Seht ihr? Das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir Geduld, das böse Wort wieder, Geduld, und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Wenn du die Schrift nicht kennst, kannst du aus der Schrift keinen Trost und keine Hoffnung haben. Seht ihr, wie das läuft? Es gibt so viele Christen, wirklich, ich lüge euch nicht an, die wissen vielleicht 1, 2 Verse auswendig, wo steht, mehr nicht. Dann hört es schon wieder auf. Dann kennen sie noch ein paar Verse, aber sie wissen nicht, wo steht. Das ist schon mal besser als gar nichts. Aber es hört so schnell auf. Ich habe manchmal Gespräche mit Leuten von woanders und dann sagen die mir, wo steht denn das? In einer Selbstherrlichkeit, wo steht denn das? Wenn ich einen Glaubensspruch sage, hey, brauche ich nicht haben, gehört mir nicht, ist illegal. Wo steht denn das? Bin ich gekommen, um mit dir zu streiten? Mir ist meine Zeit zu schade mit so Leuten. Bleib du in deinem Unglauben, genieß deine Ohnmacht, genieß deine Angst, genieß deine Krankheit, genieß deine finanziellen Sorgen, geh mir nicht auf den Sack, Punkt. Fertig. Radikal, oder? Und das ist, meine ich so, wie ich sage, es ist nicht lieblos. Wenn einer kommt und mir Hilfe, hey, ich erzähle dir eine Stunde über das Evangelium, gerne, es macht mir Spaß. Je mehr ich dir erzähle, desto mehr hüpft in mir der Heilige Geist. Ich mache das gerne, mir macht es Freude. Aber wenn jemand nicht will, dann bleib da, wo du bist, aber geh mir nicht auf den Sack. Im wahrsten Sinne des Wortes, versteht, das sind Zeiträuber. Wenn einer nicht glauben will, dann glaub doch nicht, dann geh mir doch nicht auf die Nerven. Wenn du glaubst, dass deine katholische Kirche dich rettet oder deine Maria oder dann bleib bei der Maria. Oder? Leute, ich bin heute im Alter, ich verschwende meine Zeit damit nicht mehr. Das ist genauso, wenn du einen Alkoholiker hast, der sagt, mir tut mein Leber weh, meine Niere tut weh. Dann sag hör auf mit dem Saufen. Nee, saufen tue ich gern. Ja, dann sauf weiter, aber jammer doch mir nicht den Kopf voll, wenn dir deine Leber wehtut. Ist doch mir wurscht. Ist doch deine Leber. Oder? Du kannst aber auch sagen, der Herr Jesus hat dich lieb. Ja, und es wird alles gut. Piep, piep, piep. Oh, es wäre toll, wenn du aufhören würdest. Aber wenn es halt nicht geht, geht's halt nicht. Dann ist halt so. Bist so auf die Welt gekommen. Bist halt ein sturer Hund. Lässt dir nichts sagen. Aber ich bete jeden Tag für dich. 10-mal am Tag rufst mich bitte an oder schreib mir WhatsApp. Hab Spaß mit so Leuten. Ich brauch das nicht. Ich brauch Leute, die glauben. Und die aufstehen und sagen, hey, wow. Da steht geschrieben, das ist mir zur Lehre geschrieben, damit ich Geduld habe und Trost aus der Schrift. Römer 15, 13. Der Gott der Hoffnung, der Gott der Hoffnung, wir haben einen Gott der Hoffnung. Der Satz fängt schon mega an, oder? Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Das ist alles das, was wir jetzt gerade gehört haben, oder? Der Gott der Freude, der Gott der Hoffnung. Hoffnung, Freude, Freude, Hoffnung, Hoffnung, Freude. Habt ihr das? Macht euch nächste Woche einen Termin im Tattoo-Studio. Hier, direkt oben drauf, wo man sieht täglich Freude, Hoffnung, Hoffnung, Freude, Liebe, Gnade. Macht euch ein paar, da könnt ihr jeden Tag, wenn ihr aufsteht, ah, super. Ist besser wie Totenköpfe. Da erinnert dich der Teufel immer an den Tod, ne? Ja, hat alles seinen Sinn und Zweck. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Seht ihr das? Hoffnung, Friede, Glauben, Drillingspaar. Wird immer besser. Und dass du immer reicher werdest an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Seht ihr das? Der Gott der Hoffnung erfülle dich, das kannst du auch für andere beten, kann er morgen beten, sagen, der Gott der Hoffnung erfülle dich mit aller Freude und Frieden im Glauben, Frieden durch den Glauben. Du kannst mitten im Krieg den größten Frieden haben, wenn du glaubst. Du kannst aber auch im größten Frieden die schlimmsten Sorgen haben, wenn du nicht glaubst. Soweit verstanden? Dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung, immer reicher werdet an Hoffnung, immer reicher werdet. Freut euch, dass das da steht. Dass da nicht steht, da gibt's einen Zehnerpack bei Aldi und das war's dann. Nein, du kannst immer reicher werden an Hoffnung, zunehmen. Man nennt es auch Wachstum. Du kannst wachsen in der Hoffnung und durch wen? Musst du alleine machen. Macht der Pastor Thomas für dich. Nein, hier steht durch wen? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wow, ist der Vers gut. Leute, da war mir noch nie so bewusst wie jetzt heute und hier und in Farbe. Wachstum durch den Heiligen Geist. Halleluja, ich bin nicht alleine. Die Glühbirne brennt noch. Halleluja. 1. Korinther 13, 13. Kennt ihr alle schon mal gehört. Nun bleiben aber Glaube, Hoffnung, Liebe. Wieder drei. Schon wieder ein Drillingspaar. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Liebe ist das Wichtigste. Aber Glaube, Hoffnung, Liebe, ein Drillingspaar, kommt miteinander. Ist gut für uns, oder? 2. Korinther 3, Vers 12. 2. Korinther 3, Vers 12. Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voller Freimut. Wenn du solche Hoffnung jetzt hast heute Morgen, bist du voller Freimut. Freimut ist ein anderes Wort für Freude. Wenn du frei bist, hast du Freude. Wenn du gefangen bist, kannst du keine Freude haben. Ob die Sünde dich gefangen nimmt oder ob du tatsächlich in einem Gefängnis sitzt, kannst du keine Freude haben in dem Maß, sondern du bist frei. Aber weil wir jetzt solche Hoffnung haben, sag mal, weil ich jetzt solche Hoffnung habe, bin ich voll große Zuversicht. Halleluja. Ist es gut? Epheser 1, Vers 18. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, wer muss es erkennen? Ich. Zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Es gibt eine Hoffnung, in die du hineinberufen bist, vom Herrn. Eine Hoffnung, in die du hineinberufen bist, und damit du erkennst, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes. Ich bin ein Erbe. Sag mal, ich bin ein Erbe. Für die Heiligen ist. Nochmal. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Ich bin jetzt, heute und hier was? Erbe. Ich habe aber noch nicht alles geerbt. Das Himmelreich habe ich noch nicht geerbt, aber es gehört mir. Ich habe eine Wohnung dort, ich habe eine Adresse dort. Es ist vorbereitet, sie warten auf mich, aber meine Zeit hier ist noch nicht vollendet. Aber ich bin jetzt schon Erbe. Wenn mich einer fragt, wer bist du, sage ich Thomas Christus. Ich habe den Heiligen Geist, jetzt, heute und hier. Ich werde ihn nicht irgendwann kriegen, ich habe ihn. Amen. Kolosser 1, Vers 27. Kolosser 1, Vers 27. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist. Gott sagt, es gibt ein Geheimnis unter allen Völkern auf der Erde, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es gibt ein Erbe in dir und in mir, und das ist ein Geheimnis für alle Völker. Denen ist es nicht offenbar, aber dir und mir. Uns ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen und zu kennen, zu erleben und zu erben, zu besitzen. Mein Name steht im Erbbrief drin. Ich habe gestern die Woche ausgemistet daheim. Da habe ich vom Notar den Nachlass gefunden, wo 6 Kinder geerbt haben, wo mein Vater gestorben ist. Und wo wir das Erbe angetreten haben, notariell unterschrieben von meinem Vater, hat das 1977 aufgesetzt, das Erbe. Das ist nicht verfallen. Dieses Testament war gültig. Es war gültig. Und wir haben geerbt. Ich wusste nicht, wie viel oder was oder wo. Das ist nicht das Thema. Das entscheidet der Vater. Auch dein Erbe entscheidet der Vater. Aber du stehst drin. Und es ist rechtskräftig. Das ist das Gute. Das ist das Wichtige. Und er wollte es kundtun, nämlich Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, die Hoffnung der Herrlichkeit, die Hoffnung der Herrlichkeit. Leute, das ist dauerhaft. Das ist jetzt schon heute gültig. Du hast jetzt schon dauerhaft Christus als Erbe in dir. Er ist es gut? Egal welcher Sturm an deine Türe klopft, du kannst sagen, nein. Ich habe die Woche ein Video gesehen, wo ein Sturm peitscht übers Land, aber richtig heftig. Wie so ein Tornado, und sitzt einem Auto und sagt, in Jesu Namen, auf Englisch, in Jesu Namen, Regen, du hörst auf, in Jesu Namen, du hörst auf. Der betet so 3-4 Minuten lang. Weiß nicht genau, wie lange das war. Vielleicht bringe ich es mit, wenn ich es nochmal finde. Ich habe gesagt, in Jesu Namen, Regen, du hörst auf. Brutaler Regen, volle Kanne. Im Auto, bratzels. Und dann hört es kurz auf, dann fing es wieder an, und dann gesagt, ich habe gesagt, du hörst auf, und zwar jetzt. Und dann auf einmal hört es auf und aus. Aus, der Regen aus, rabbelschwarzer Himmel aus. Ich liebe solches Zeug. Das ist nichts Besonderes, das müsste normal sein. Versteht ihr? Es müsste normal sein in unserem Leben, nicht besonders. Halleluja. Gott ist so gut. Titus 2, Vers 13. Wir nähern uns der Zielgeraden. Nochmal eine Bestätigung, dass du Erbe bist, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben sein nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Du bist ein Erbe geworden der Hoffnung auf ewiges Leben. Ist das cool? Merkt ihr, wie Hoffnung so viel mehr ist, als nur mal für was hoffen? Ich hoffe, ich krieg das Auto, ich hoffe, ich krieg das, ich hoffe, das hört auf, weh zu tun, ich hoffe. Das ist nicht Hoffnung. Hoffnung nimmt. Es ist Substanz zusammen mit dem Glauben. Es ist Freude. Hoffnung bewirkt in dir eine Freude in dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, so als hättest du schon. Du kannst aber nichts greifen. Du siehst auch nichts. Vorhin haben wir gelesen, wenn du siehst, brauchst du keine Hoffnung mehr und auch keinen Glauben. Aber du entscheidest dich aus Glauben mit Hoffnung und fängst an zu danken, sagst, danke Papa, ich hab's empfangen. Und dann gehst du in Freuden deinen Weg. Und wenn der Teufel sagt, da ist ja gar nichts, sagst du, doch, ich hab's. Amen. Wie Abraham. Der wurde immer älter. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Das ist toll. Und der Sohn ist immer noch nicht da. Aber er hat nicht aufgegeben. Sarah zweifelte. Er nicht. Er sagt, Gott hat's gesagt, wird's so sein. Wie es passiert, weiß ich nicht. Wäre das nicht so gewesen, hätte Gott es nicht ins Wort aufgenommen. Wir lesen es auch im Hebräerbrief, dass er nicht aufhörte zu glauben und zu hoffen. Wir dürfen auch nicht aufhören. Amen. Das ist gut für uns. Titus 2,13. Nochmal eine Bestätigung für Erbe. Damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben sein, nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Erbe, schon wieder Erbe. Wir sind Erbe. Wer kann dir das Erbe streitig machen in dieser Welt? Nur der Vater. Wird er das tun? Nein, also bleibt niemand übrig. Dein Erbe gehört dir. Ist es cool? Hebräer 6, Vers 11. Hebräer 6, Vers 11. Wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise. Jetzt geht's um dich. Die Hoffnung, was? Wer macht es? Festzuhalten, bis wie lang? Bis ans Ende. Er sagt, wir begehren, wir wünschen uns, wir beten, dass jeder von euch denselben Eifer, Leute, denk mal in dein Leben, ganz kurz noch, ich will nichts hören. Wo bist du eifrig? Wo ist dein Eifer? Wo ist dein Fußballverein, dein Sportverein, dein Garten, dein Taubenzucht, deine Bienchen, keine Ahnung, was alles gibt, deine Kunstwerke, deine Malerei, irgendwas, jeder hat irgendwas. Da bist du voller Eifer dabei. Und wenn man dich nur kurz fragt, wie ist denn es, dann hörst du nicht mehr auf zu erzählen. Da merkt man, da ist dein Herz, da ist dein Schatz. Und Paulus sagt, ich wünsche mir, dass euer Eifer von den weltlichen Dingen weggeht, hin zu der Hoffnung, die du haben kannst, die dir angeboten ist. Amen. Festzuhalten. Und da merkst du, jetzt alles, wir haben jetzt viel gelesen, was Gott uns gegeben hat. Gott gibt den Erbe, Gott gibt dir Zuversicht, der hat es in dein Herz ausgegossen. Aber jetzt geht's über zum Part, den wir alle nicht mögen, wo wir wieder was tun müssen. Merkt ihr, wie das immer ist? Gott sagt, ich schenke dir das, aber behalten musst du es, du musst festhalten. Und dann merkt ihr jetzt, wie viele Christen scheitern und dann sagen, ja, ich habe gehofft, aber ist nichts geworden. Ja, dann ist halt so. Und dann predigen sie das als eine Wahrheit. Ja, es hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Ich habe es auch probiert, bei mir hat es auch nicht geklappt. Umgib dich nicht mit so Leuten. Das ist nicht die Wahrheit. Ich habe mal zu jemandem gesagt, nur weil du 5-mal verheiratet warst und jetzt 5-mal geschieden bist, deswegen bleibt die Ehe immer noch von Gott und heilig. Deswegen ist wild zusammenleben nicht vom Herrn. Punkt. Stimmt's oder nicht? Aber er erzählt jedem, dass Ehe, heirat ja nicht, den jungen Leuten sagt, heirat nie, ich war 5-mal, das kannst vergessen, funktioniert nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. So, Hebräer 10, 23, sind nicht mehr viele. Noch 4 Stück, die schaffen wir noch, oder? Hebräer 10, Vers 23, lasst uns festhalten, schon wieder ich, an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, nicht zweifeln, nicht hin und her, könnte es sein, dass, nein, es ist. Denn er ist was? Treu, der sie verheißen hat. Wir haben uns vor ein paar Wochen angeschaut, was Glaube ist. Könnt ihr euch erinnern? Und da haben wir ganz definiert geschaut, wenn man den Glauben leicht hat, nämlich dann, wenn man weiß, an wen glaube ich, wer ist es, an den ich glaube? Ist der treu? Kann man dem glauben? Dann ist Glauben leicht. Und Gott ist absolut treu. Also ist Glauben daran, dass er uns rettet, dass er uns hilft, dass er uns durchträgt, dass er uns durchtragt, ist leicht, wenn ich verstanden habe, wer Gott ist. Er kann nicht lügen. Amen. Halleluja. Also wir müssen festhalten an dem Bekenntnis. Wem bekennst du das zuerst? Dir selber. Dir selber. Sagst nein, nein. Seelchen, halt die Schnauze. Herzlein, du bist jetzt auch ruhig. Gott hat gesagt, pum, so ist es und so wird es sein. Punkt aus. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Leute, das bete ich fast jede Woche, an irgendeinem Tag, manchmal täglich, sage ich mir selber, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Punkt. Weil der Teufel immer kommt, es ist die falsche Quelle, ich will die nicht. Erzähl du deinen Leuten dein Zeug und mein Gott erzählt seinen Leuten, in dem Fall mir, sein Zeug. Amen. Das ist die Wahrheit. Halleluja. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit, sein Verdienst, sein Werk, sein Wille, wiedergeboren hat zu einer was? Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Bist du das, wenn Menschen dich treffen? Bist du eine lebendige Hoffnung oder bist du ein schwarzes Loch? Wenn man manche Christen trifft, da kriegt man schon bei 50 Meter Abstand, kriege ich da schon Herzrasen, weil ich denke, der frisst mich gleich. Da ist keine Freude, da ist keine Liebe, da ist keine Ausstrahlung, da ist nichts, da ist keine lebendige Hoffnung. Da ist nur Ohnmacht. Und Bärbel und ich, wir müssen uns in den letzten Wochen und Monaten extremst schützen vor Christen von irgendwoher, die irgendwie mein Video sehen oder irgendwas und bei uns andocken und meinen, wir können jetzt mit einem Gebet ihren ganzen Misthaufen ihres Lebens lösen. So funktioniert es nicht. Wirklich, Leute glauben wirklich, ich bin der Guru, weil ich im Video erzähle, ich habe mit Jesus gesprochen, ich war im Himmel. Jetzt denken die, ich bin Jesus 2. Es gibt Winnie 1 und Winnie 2. Ja, ich bin Winnie 2. Und ich bete jetzt einmal und dann macht es blob und dann ist es so. Ich krieg manchmal E-Mails, bescheuert, da geht's gar nicht mehr. Seltsamsten Leute schreiben mir ein Zeug. Wirklich verrückte Leute. Aus der Schweiz, aus Österreich. Deutschland reicht nicht. Der Teufel hat echt ein großes Potpourri, wo die Leute. Unfassbar manchmal. Ich spüre manchmal vom Heiligen Geist, ja, nehme Kontakt auf, dann kommt was Gutes raus. Und oft spüre ich nein und dann lasse ich das. Es bringt nichts, Leute. Die kennen vom Wort nichts, sie haben nichts verstanden. Wisst ihr, wenn man jemand operiert, dann muss man die Operation durchziehen. Da kann man nicht mittendrin aufhören und sagen, oh, Mahlzeit, eine Stunde bin ich wieder da. Das geht nicht. Mich hat ein Mann kontaktiert aus Heilbronn. Der ist aufgewachsen, hatte von klein auf Sex mit seiner Mutter und mit seiner Tante. Es gibt Dinge, die willst du nicht wissen. Da wird's dir schlecht. Und er meinte, kannst du mir helfen? Ich kenne den von früher, der war früher schon vor 20 Jahren in der Gemeinde, wo ich auch war. Sag, weißt du, bei aller Liebe, ich bin in Heidelberg, meine Leute sind in Heidelberg und da hat mich Gott hingestellt, nicht nach Heilbronn. Sag, ich kann mit dir anfangen, aber wir können nur am Telefon und ich fahre nicht jeden Tag nach Heilbronn. Das werde ich bestimmt nicht anfangen, ganz bestimmt nicht. Ich werde auch nicht einmal in der Woche nach Heilbronn fahren. Such dir dort eine Gemeinde, einen Pastor, ordne dich dort. Ah, die sind alle blöd. Schon habe ich die erste Antwort. Weil da bist du nach 2 Wochen auch blöd. Wenn du nicht spurst, wie sie es wollen. Es sind rebellische Leute, die sich nicht unterordnen können, deswegen sind sie nicht unter Ordnung. Und wenn du nicht unter Ordnung bist, funktioniert es nicht. Jesus ist unter Ordnung. Jesus hat sich dem Vater untergeordnet und der Heilige Geist, Jesus, bleibt, bis ich euch den Heiligen Geist sende. Der kam nicht von selber, der kam auf den Befehl von Jesus hin. Ja oder nein? Jesus wurde geboren auf dem Befehl des Vaters hin. Das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Es gibt bei Gott keine Unordnung. Und mit so Leuten, es tut nicht gut. Ja, und sie verstehen nicht, ich bin nicht der Überguru mit der roten Telefonleitung und ich rufe jetzt in Moskau an und dann rede ich im Kreml mit Putin und der drückt auf den Knopf und es macht Bumm und sein Atombömmchen springt all deine Krusten und Ketten weg. So funktioniert das nicht. Es ist echt manchmal anstrengend, gell? Und manchmal musst du Leute vor den Kopf stoßen und du weißt, so jetzt habe ich von den 300, die mich eh schon hassen, habe ich jetzt 301 und 302 dabei. Es ist nicht schön, aber es bringt nichts. Ich sag, du musst dort bleiben und da, wenn jemand mit dir anfängt, muss er das mit dir durcharbeiten. Das ist nicht mit einem Gebet erledigt, das verstehen die nicht. Ist das so? Ich habe es nicht erfunden. Schön wär's, wenn es so wäre. Oh Mann, Halleluja. Weil wenn einer seine ganzen Wurzeln in die Quelle vom Teufel hat und du kappst die, dann muss er erstmal sich umdrehen und seine Wurzeln neu verbinden mit der Quelle der Wahrheit. Wenn du aber auf beiden Seiten welche hast, dann hat er mal hier eine Information, mal da, mal hier, mal da. Das funktioniert nicht. Es gibt keine halbe Wahrheit. Gibt's sowas? Nee, gibt's nicht. Oh, Halleluja, ich hoffe, es segnet euch heute. Ich spüre die Salbung hier. Sollen wir noch eine Stunde dranhängen? Da gibt's noch ein paar Bibelstellen mehr. Halleluja. So, die letzten beiden. 1. Petrus 1, Vers 13. Und es erinnert uns an die Predigt von Sonja von letzter Woche. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Umgürtet die Lenden. Was ist an der Waffenrüstung an den Lenden? Was tragen wir hier? Hallo, laut. Den Gürtel der Wahrheit. Den Gürtel der Wahrheit. Trägst du den Gürtel der Wahrheit nicht, hast du keine Scheide für dein Schwert. Deine Hose bleibt nicht oben. Ein Christ, der in der Lüge lebt, muss die Hose runterlassen. Sagt man das so sprichwörtlich? Der muss der aber gar nicht, weil die fällt von alleine runter, weil die Hass nicht hat. Einen Gürtel. Vor Jahren ist ja das in Amerika Mode geworden, dass sie da die Hosen anhaben, die unten hängen. Wisst ihr, wo das herkommt? Das waren die, die in den Knast kamen. Als erstes hat man denen den Gürtel weggenommen, damit niemand umbringen können und sich selber nicht umbringen können. Dann ist die Hose runtergerutscht und dann war das plötzlich draußen Mode, dass man so rumläuft. Ja, die Tackmännchen. Da haben welche so Skelette gemalt, kurze Beine und so langes Rückgrat, weil das so aussah von hinten. Manchmal denke ich auch, manche Christen laufen rum, die stehen nicht in der Wahrheit. Die Hose rutscht. Lauf mal mit einer Hose, renn mal mit einer Hose, wenn die unten hängt. Du kannst nichts machen mit der Hose runter. Steh mal von den Teufeln, sag ich, kämpf gegen dich und du hast die Hose runter. Ja, die lachen sich erstmal kaputt. Das wäre in der Welt auch so, sinnbildlich, versteht ihr? Wir brauchen die Wahrheit. Wir müssen umgürtet sein an unseren Lenden mit der Wahrheit. Und stärkt euren Verstand, seid nüchtern, lasst euch nicht vergiften. Ich weiß, das war mal eine Predigt, wo ich geforscht habe, was im Urtext über das mit dem Wort nüchtern steht. Da steht nicht vergiftet werden. Ja? Don't be intoxicated. Ja, sei nicht vergiftet. Und setzt, und jetzt kommt, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Haben wir das letzte Woche gehört von Sonja? In der Hoffnung setzt du alles auf die Gnade. Völlig unverdient. Völlig frei von Leistung. Völlig frei von Leistungsdruck, der euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Ist das nicht cool? Alleine über so einen Vers könntest du eine Predigt machen. Und es wäre noch nicht genug. Ihr dürft es alles zu Hause nochmal nachlesen, wenn ihr Lust dazu habt. Hört es nochmal an, lest es nochmal nach, betet drüber, sag Heiliger Geist, schließ mir diesen Vers auf. Zeig mir, was das für mich bedeutet. So, und jetzt kommen wir zum letzten Vers. 1. Petrus 1, 21. Die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Mit dem wird's ganz rund jetzt, oder? Das ist der letzte Satz. Glauben zu Gott. In Hoffnung. Glauben, Hoffnung gehören zusammen. Leute, es war mir so noch nicht so bewusst. Vielleicht dir, bist der Glaubenstiger, der Hoffnungstiger. Mir war es noch nicht so bewusst. Mir ist es erst die Woche klar geworden, wie wichtig Glauben und Hoffnung ist. Und diese Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden. Diese Hoffnung gibt uns neue Freude. Die Hoffnung lässt uns auch neue Pläne schmieden. Nach vorne schauen. Die guckt nicht mehr nach hinten. Wenn du nach hinten schaust, rechnest du immer auf, was nicht geklappt hat. Wenn du nach vorne schaust, brauchst du eine Vision und sagst, wow, cool. Ich habe Hoffnung, dass es besser wird. Ich habe Hoffnung, dass was Neues kommt. Glauben und Hoffnung zu Gott. Oh, ich liebe das Wort Gottes. Weil es mit mir was macht. Macht es auch was mit dir? Verändert es dich? Vater, ich danke dir für das Wort. Ich danke dir, dass du jeden liebst, der da ist, jeden liebst, der zuhört und dass du diese Menschen veränderst von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft, von ja Durchbruch zu Durchbruch, von Glauben zu Glauben, von Hoffnung zu Hoffnung. Danke für das Wort heute. Danke, dass wir neue Hoffnung haben, dass sich Situationen verändern, Dinge verändern, dass es besser wird. Wir glauben dir, dass es noch nicht zu Ende ist, sondern heute ist der Tag des Heils. Du bietest uns das an. Hoffnung ist Teil unseres Erbes. Es gehört mir. Und ich darf in der Gnade, im Glauben, in der Liebe, in der Freude, darf ich nach vorne durchbrechen, in der Hoffnung. Danke, Jesus, dass sich heute wieder ein Kreis schließt und dass es, ja, jetzt leichter wird, nicht schwieriger, sondern es wird leichter. Halleluja. Danke, dass du uns immer wieder neu erinnerst an die Dinge, die uns gehören, an die Dinge, die gut sind. Und dafür preisen wir dich. Halleluja. Amen. Wow, danke fürs Durchhalten.